Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
In diesem Jahr sind bereits mehr als 600.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland registriert worden. Was es bedeutet, sich mit fehlenden Sprachkenntnissen in einem fremden Land zurechtzufinden, aufzuwachsen und zu leben, davon erzählen neue Romane und befeuern den Diskurs über die deutsche Einwanderungsgesellschaft. Geschichten vom Ankommen. Neue Bücher über das Eigene in der Fremde von Ralf Gerstenberg.
Er klopft an die Tür des Exils. Jeden Tag. Weder wird die Tür geöffnet, noch hört er auf zu klopfen. Er weiß nicht, wie dieses Dilemma ein Ende nehmen soll.
Ich glaube, dass damals in den 90ern, dass diese Masse an Menschen, die da auch angekommen sind, erstmal wirklich hauptsächlich damit beschäftigt waren, anzukommen. Und zwar im Sinne von zu arbeiten und auch viel zu arbeiten.
Das Ankommen, das Leben im Exil, die Suche nach einem Platz in der Fremde. Davon handeln neue Romane von Elena Penner und Usama Al-Shamani. Gün Tank und Lin Hirse schreiben hingegen über ihre Mütter, die vor ihrer Geburt in das Land gekommen sind, in dem sie aufwuchsen.
Es geht ja um die erste Generation. Und von der ersten Generation kamen Reaktionen wie: Du hast uns eine Stimme gegeben. Also ein größeres Lob kann man nicht bekommen. Menschen der zweiten Generation finden dann wirklich vielleicht ihre Mütter wieder.
Natürlich geht es in dieser Geschichte auch um Rassismus, weil ich glaube, man kann kaum eine solche postmigrantische Geschichte, die sehr nah an der Familiengeschichte ist und so, erzählen, ohne dass dieses Thema eine Rolle spielt. Aber ich hatte auch ein ganz starkes Bedürfnis danach, vor allem diese Mutter-Tochter-Beziehung zu zentrieren.
In seinem Rücken saß manchmal Großmutter und sah ihm zu. Es kommt ihm vor, als sei es gestern gewesen.
Der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2022. Der 1971 im Irak geborene und seit mehr als 20 Jahren in der Schweiz lebende Autor Usama Al-Shamani liest aus dem Manuskript seines neuen Romans: Der Vogel zweifelt nicht an dem Ort, zu dem er fliegt.
Wäre es möglich, dass er sich all diese Jahre nur eingebildet hat, dass er in Wirklichkeit nur eine Nacht geschlafen hat und eben jetzt im Exil aufgewacht ist?
Die Wettbewerbslesung von Usama Al-Shamani findet in einer Zeit statt, in der Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern auf der Flucht vor Putins Angriffskrieg auf ihr Heimatland sind. Größtenteils Frauen und Kinder, die in den europäischen Nachbarstaaten möglicherweise ähnliche Erfahrungen machen, wie sie der Autor in seinem Roman beschreibt.
Die Fremde dehnte sich aus in ihm. Sie fraß Stück für Stück seine Hoffnung auf. Er kam zu dem Schluss, nicht in der Schweiz bleiben zu wollen. Er wusste überhaupt nicht mehr, was er hier sollte. Europa, sein Traum von Freiheit, endete in einem Bunker mit albtraumhafter Atmosphäre?
Als Bunker wird die Flüchtlingsunterkunft bezeichnet, in der Al-Shamanis Protagonist Dafer auf die Genehmigung seines Asylantrags hofft.
Und da in diesem Ort hat Dafer die Fremde in einer schrecklichen Form erlebt, war für ihn das Leben dort wie ein Rennen in einem Albtraum. Man steht auf jeden Tag erschöpft, ohne zu wissen, warum ist man so erschöpft. Es gibt kein Ankommen, es gibt keine Hoffnung.
Usama Al-Shamanis Hauptfigur Dafer teilt mit seinem Schöpfer eine ganze Reihe von Erfahrungen. Auch Al-Shamani wurde Anfang der 70er Jahre im Irak geboren, studierte in Bagdad arabische Sprache und Literatur und musste das Land wegen eines gesellschaftskritischen Theaterstücks verlassen.
Natürlich schöpfe ich von dem, was ich erlebt oder gehört oder gelesen oder auch erfahren habe. Die sind Erfahrungen. Ich teile mit der Figur vieles, aber schlussendlich sind viele Bewegungen, viele Gedanken, die haben mit mir gar nichts zu tun.
Die Autofiktion, also die Verbindung von realen Erlebnissen mit Erfundenem und Erdachtem, ist weit verbreitet in Romanen, die Migration und Migrationserfahrungen thematisieren. Die hier vorgestellten Bücher sind in gewisser Weise allesamt autofiktional. Usama al-Shamani will mit seinen Figuren jedoch keineswegs gleichgesetzt oder verwechselt werden.
Der erste Roman, der Protagonist, der heißt Usama. Aber natürlich bin ich mehr als dieser Usama, der im ersten Roman steht.
Das Autobiografische ist für den Autor der Nährboden, der konkrete Erfahrungshintergrund, der erst durch das Erzählen und Fiktionalisieren zu einem Sprachkunstwerk wird.
Die Sprache ist entscheidend, die Poesie, die Dichtung. Ich mixe alles, wenn ich schreibe, den arabischen Geist und den deutschen Geist, anderen Erfahrungen und Sprachen, die ich kenne, sind alle da drin.
Für Al-Shamanis Hauptfigur Dafer wird die Sprache zu einem Anker in der Fremde. In arabischer Sprache verfasst er Gedichte und erinnert sich an Worte, Sätze und Geschichten. Das Erlernen der deutschen Sprache eröffnet ihm dagegen neue Möglichkeitsräume.
Er lernte Tag und Nacht. Es befreite ihn aus seinem eingeschränkten Leben und gab ihm sein inneres Gleichgewicht zurück. Auf die erste Seite seines Deutschlehrbuchs schrieb er auf Arabisch: Das Gestern ist vorbei. Und das Heute erreicht bald sein Ende. Es ist 11 Uhr abends und alles, was mich jetzt interessiert, ist, was der Morgen bringt. Ich spüre die Hoffnung in mir, wie die Dämmerung hinter einem dichten Wald. Zaghaft, aber deutlich erkennbar.
Auf langen Spaziergängen und bei Ausflügen entdeckt Dafer die Schönheit der schweizerischen Landschaft.
Für ihn ist die Sprache zuerst und dann die Natur. Und dann findet er schon neue Wurzeln, neue Definitionen, neues Dasein.
Anders als ein Teil der Bevölkerung, deren Mitleid er unerträglicher findet als deren Wut, nehmen die Wälder ihn auf, wie er ist. Vor allem zu den Flüssen spürt er eine starke Verbindung.
Immer wieder die Aar. Wer einem Fluss zuhört, der wird eine Nähe zu ihm schaffen. Und wer diese Nähe spürt, der kann die Lebendigkeit in seinem Leben nie verlieren, sagen die Fischer im Südirak.
In seinem Roman Der Vogel zweifelt nicht an dem Ort, zu dem er fliegt, erzählt Usama al-Shamani von einer Art Selbstfindung in der Fremde. Seine Hauptfigur Dafer stellt schließlich fest, dass Heimat kein Ort ist, sondern ein Gefühl, das man in sich trägt, egal wo man sich aufhält. Von der Politik erwartet al-Shamani, dass sie es den Flüchtenden leichter macht, anzukommen, dort, wohin sie fliehen mussten. Flucht sei keine Frage der Schuld, sondern eine Realität.
Ich rede immer noch jetzt über diese Aktualität von Ukraine. Und für diese Realität muss eine neue Facette geschafft werden, in der die Geflüchteten nicht das Gefühl haben, dass sie eine Last sind oder dass jemand ihnen einen Gefallen tut.
Für mich ist postmigrantisches Schreiben ein Schreiben, das sich im Bewusstsein über die eigene Migration befindet, das sich auch damit auseinandersetzt, aber sich nicht darauf reduziert, nur die Migration zu erzählen, sondern auch noch eine bestimmte Geschichte der Migration zu erzählen.
Die Autorin Lena Gorelick ist die erste Inhaberin der bundesweit einzigartigen Poetikdozentur für postmigrantisches Schreiben an der Leibniz-Universität in Hannover. Postmigrantisches Schreiben sei ein selbstbewusstes Schreiben, sagt sie.
In den vergangenen Jahren gibt es immer mehr Romane, die auch Dinge benennen wie Rassismus beispielsweise oder Ausgrenzung, die es selbstbewusst tun und dies aber vor allem auch immer wieder in neuen literarischen Formen tun.
Der Sprachraum der deutschen Literatur werde durch postmigrantische Schreibweisen enorm bereichert, findet Lena Gorelick.
Es gibt tatsächlich viele Romane, die einfach andere Sprachen verwenden, wo die Wörter aus anderen Sprachen einfach eingebaut werden in den deutschen Text. Manchmal erklärt, manchmal auch nicht, wo auch mit anderen Schriftarten gespielt wird.
Hier lautet aus dem Schwänstall: Schmock, warm, ungetrocken. Menschen sind nicht ganz klug.
Die Sprache, die Elena Penner in ihr Romandebüt Nachtbeeren einfließen lässt, ist mit dem Deutschen verwandt.
Plotitsch. Es war mir sehr wichtig, dass die Sprache da reinkommt. Ich hatte komplette Dialoge auf Plotitsch da drin. Und wir mussten auf die Publikumsfreundlichkeit des Buches achten.
Tjetsch, tjotsch, tjoschen. Küche, Kirche, Kirschen.
Plotditsch ist die Sprache der Russland-Mennoniten, die ab Ende des 18. Jahrhunderts vor allem aus der Schweiz und aus Westpreußen in das Russische Reich auswanderten.
Wir Mennoniten haben die Sprache mitgenommen, überall hin, und sie eingefroren. In Tupperware konserviert und die Öffnung im Deckel nur kurz aufgemacht, um russische, englische, spanische Wörter einzustreuen. Manchmal ist die Sutsche so aufgetaut, dass es sich ein bisschen vermischt hat, aber nur an der Oberfläche.
Diese Volkszugehörigkeit zum Deutschen, das war die eine Sache. Aber das andere war, dass es diese Minderheitensprache war, die sie mit unfassbar viel Sturheit, Dickköpfigkeit und Finesse über Jahrhunderte sich bewahrt haben. Ich werde ja auch oft gefragt, wo meine Heimat wäre. Und dann sage ich immer, naja, im besten Fall in dieser Sprache. Die Sprache ist ein wesentlicher Teil auf jeden Fall.
Seit den 1970er Jahren flohen viele Mennoniten als Spätaussiedler vor den Zwangsmaßnahmen, Deportationen und Diskriminierungen, die sie als Volksgruppe und religiöse Minderheit im Sowjetstaat erlitten. Die 1987 in der Sowjetunion geborene Autorin Elena Penner ist 1991 in die Bundesrepublik gekommen. Auch Nelly, die Protagonistin aus ihrem Roman Nachtbeeren, kam als Russland-Mennonitin in den 1990er Jahren nach Deutschland, nach Ostwestfalen.
Ich bin eine 35-jährige, gläubige, fromme und bekehrte Mennonitin. Und mein Mann ist weg. Vielleicht, um bei der Frau zu sein, die er liebt. Ich frage mich, ob einer meiner Brüder ihn töten würde, wenn ich nur den Mund aufkriegen und fragen würde.
Das ist die Ausgangssituation der Geschichte, die Elena Penner in ihrem Roman erzählt. Am nächsten Morgen taucht Nellys Ehemann Cornelius wieder auf, zerstückelt, in Beuteln verpackt und gefroren in eine Tiefkühltruhe. Wer ihn getötet und dort hineingetan hat, und wie man sich der Leiche unbemerkt entledigt, das beschäftigt fortan den männlichen Teil der mennonitischen Großfamilie.
Ich kann zwei Beutel mit auf Arbeit nehmen. Wir haben Sondermüllfässer. Aber mehr kriege ich nicht unter die Latzhose. Kannst du nicht jeden Tag zwei Beutel mitnehmen? Ich nehme zwei Beutel, den Rest teilt ihr euch auf. Gib mir die Beutel mit dem Fett und dem Inneren. Ich kann nachts mit dem Fahrrad zum Schweinebauern.
Dieses skurrile und schwarzhumorige Setting entwickelt sich zu einer Geschichte über Solidarität, die Narben der Vergangenheit und die Suche nach Zugehörigkeit. Der Roman wird multiperspektivisch erzählt, aus der Sicht von Nelly, ihrem Lieblingsbruder Eugen und ihrem Sohn Jakob.
Mir war es sehr, sehr wichtig, die mitgebrachte Generation zu Wort kommen zu lassen, weil das diejenigen sind, die halt bis jetzt auch immer sehr, sehr leise waren, weil die halt auch sehr, sehr gut darin waren, sich anzupassen und vielleicht auch ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen gar nicht als solche angesehen haben. Das sind ja am Ende auch zum größten Teil alles weiße christliche Menschen, die werden jetzt eher seltener rassifiziert oder diskriminiert in dem Sinne.
Nelly! Ist aber ein interessanter Name. Ist das eine Abkürzung? Nein? Ja? Ach ja, doch, ihre Augen. Sie haben so schöne große Augen. Da ist doch auch etwas Slawisches in ihrem Gesicht. Diese Wangenknochen. Nein, wirklich. Kommen Sie denn von hier? Gebürtig?
Der Ton in Elena Penners Roman ist mitunter sarkastisch. Die Hiesigen, also die Deutschen, werden von den Zugewanderten eingehend studiert, persifliert und ihre Verhaltensweisen oft kopfschüttelnd kommentiert. Nicht selten werden sie einfach als Kartoffeln bezeichnet, wie von Nellys Sohn Jakob.
Meine Onkel reden meistens über die Kartoffeln und dass es manchmal einfacher ist, mit Türken zusammenzuarbeiten als mit Kartoffeln. Die machen alles immer kompliziert, sagen meine Onkel, und sind dabei so weltoffen und tolerant. Mit den Türken sind sie sich einig, egal was passiert, Hauptsache die Kinder sind nicht schwul und heiraten keine Kartoffel. Alles andere kriegt man irgendwie hin.
Seit ich mich erinnern kann, nennen wir bestimmte Deutsche Irtschacken, also Kartoffeln. Ich habe von einer vor kurzem erschienenen Rezension gelernt, dass ich das Wort 14 Mal im Buch verwende. Das wusste ich auch noch nicht.
Elena Penners Debütroman Nachtbären ist ein gutes Beispiel für das neue Selbstbewusstsein, das für Lena Gorelick ein wesentliches Merkmal postmigrantischer Literatur dieser Tage ist. Der Humor, den man in dem Buch findet, sei ein probates Mittel, deutsche Eigenheiten zu überspitzen.
Die Frage, die man sehr häufig gestellt bekommt, ist, wann sind Sie denn hier angekommen? Ja? Ich mag diese Frage nicht, aber ich glaube, ein Teil des Ankommens besteht eben darin, selbstbewusst zu sagen, ich gehöre hierher genauso wie ihr und deswegen kann ich auch Dinge benennen.
Nur fällt auf im Dorf. Ihr kurzer Rock, ihre langen schwarzen Haare. Jeden Morgen glättet Nur ihr lockiges Haar mit dem Bügeleisen. Vorsichtig, damit es keine Brandwunden am Ohr gibt. Ihre selbstgenähten Kleider hat sie von zu Hause mitgebracht. Viele der älteren deutschen Frauen im Dorf tragen lange Kleider und Kopftücher. Sie schweigen und lächeln. Nur lächelt zurück.
Nur ist die Hauptfigur in Gün Tanks Debütroman Die Optimistinnen. Eine junge Türkin, die es 1972 in die Oberpfalz verschlagen hat.
Nur ist nicht allein. Mit ihr leben viele weitere Frauen im Wohnheim. Frauen, die ihre Eltern, Geschwister oder Ehemänner und Kinder zu Hause gelassen haben. Arbeiten, Geld verdienen und das Geld nach Hause schicken. An die Lieben zu Hause, ins andere Dorf, in die Stadt. Deshalb sind sie hier. Die Frauen kommen aus verschiedenen Ländern und Regionen.
Als Roman unserer Mütter hat Gün Tank ihr Buch tituliert, mit dem sie den Frauen, die Anfang der 1970er Jahre nach Deutschland kamen, also der ersten Generation von Arbeitsmigrantinnen, eine Stimme geben möchte.
Das Spannende zu dieser Zeit war ja eigentlich, das waren ein Drittel GastarbeiterInnen. Das bedeutet, das waren Frauen, die jetzt nicht nur aus der Türkei kamen, die kamen aus Griechenland, Jugoslawien, sogar aus Marokko. Und was wir oft nicht sehen wollen, zu der Zeit war es nicht normal, dass Frauen gearbeitet haben in der Bundesrepublik.
Es ist vor allem das Bild der Öffentlichkeit von Kopftuchtragenden, unselbstständigen und unterdrückten Frauen, die sich um die Familien kümmern mussten, während die Männer arbeiten gingen und das Geld verdienten, das Gün Tank mit ihrem ersten Roman zurechtrücken will. Ihre Mutter, die wie ihre Hauptfigur Nur zur ersten Generation von Einwanderinnen zählt, ist eine politisch engagierte Frau mit einem stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.
Ich bin durch meine eigene Mutter in der Frauenbewegung groß geworden. Und ich habe angefangen, mit anderen Kollegen zusammen erst eine Ausstellung zu machen. Ich habe dann irgendwann für mich Geschichten gesammelt. Frauen, die ich zufällig getroffen habe, die mir ihre Geschichten erzählt haben, ihre Lebensgeschichten. Und irgendwann, ja, habe ich das dann alles aufgeschrieben und für mich dann verarbeitet.
Zu Fäusten geballt stecken Nurs Hände im Arbeitskittel. Der Chef hat einen Brief in der Hand. Nur kennt ihn. Es ist ihre Handschrift. Es ist ihr Brief. Es ist ein Brief an den Bürgermeister des Dorfes. Auf Türkisch natürlich. Alle Frauen haben unterschrieben. Eine Unterschrift fehlt. Ihre. Sie wollte als letzte unterschreiben. Mehr Duschen, Kochmöglichkeiten, größere Zimmer. Eine gewählte Vertretung der im Wohnheim lebenden Frauen. Das sind die Forderungen der Frauen an den Bürgermeister des Dorfes.
Nur und ihre Freundinnen sind emanzipierte Frauen, die Miniröcke tragen, ausgehen, diskutieren und für ihre Rechte eintreten. Bei einem Autozulieferbetrieb in Neuss streiken sie gegen die sogenannte Leichtlohngruppe, nach der Frauen für ihre angeblich weniger schwere Arbeit einen geringeren Arbeitslohn erhalten als Männer. Ein zu Unrecht vergessenes Kapitel der Frauenbewegung, findet Gün Tank, das sie mit ihrem Roman wieder in Erinnerung rufen will.
Also es sind zum einen migrantische Frauen und es sind zum anderen Arbeiterinnen. Also 70er Jahre Westdeutschland, wenn wir an Frauenbewegung denken, denken wir an die Universitäten, denken wir an die StudentInnen. Aber wir denken viel zu wenig daran, was eigentlich in den Unternehmen auch passiert ist. Also dass es da nicht studierte Frauen gab, die genauso stark wie ihre Frauenrechte gekämpft haben.
In kursiv gesetzten Kapiteln, die jeweils mit den Worten »Heute« eingetaucht im Gestern überschrieben sind, schildert Nurs Tochter aus der Ich-Perspektive ihre Sicht der Dinge. Sie gehört, wie Gün Tank, zur zweiten, schon in Deutschland geborenen Generation von Migrantinnen und Migranten.
Drei Kahlgeschorene bewegten sich auf uns zu. Der Chor hinter ihnen rief: Heil, Heil, Heil! Ich sprang zurück in den Wagen, die Fahrerin gab Gas, die Reifen quietschten. Wir fuhren vom Parkplatz der Jugendherberge auf die leere Landstraße. Sie folgten uns, mindestens drei Autos. Ein Kennzeichen begann mit HH, das andere mit D. Das dritte konnte ich nicht erkennen. Wir fuhren über das Land und durch Dörfer. Wir hatten HH und D für Stunden im Rücken. Aber kurz vor Berlin drehten sie ab.
Also ich habe das Gefühl, wenn es um Migration geht, aber auch im Zusammenhang mit der Verarbeitung der deutschen Geschichte, dass sich Sachen immer wieder auch wiederholen. In anderer Form, aber es hört nicht auf.
Auch die Verunsicherungen der zweiten Generation bezüglich Herkunft, Identität und Zugehörigkeit legt Gün Tank ihrer Ich-Erzählerin in den Mund.
Ich war gerade 5 geworden, als ich meine Mutter fragte, woher komme ich? Du kommst aus der Türkei, Vater ist Deutsch. Und was bin ich?
Das ist tatsächlich eine innere Auseinandersetzung mit den Eltern und den Müttern. Man ist noch nicht ganz hier, also weil die Eltern noch nicht ganz hier ist. Das heißt, man hat noch nicht diese Sicherheit. Und man ist aber auch nicht mehr dort. Und eigentlich ist man damit nirgendwo. Und jetzt nimmt man diese Eltern mit Interesse und Respekt wahr und möchte auch, dass mit Sicherheit, dass denen auch eben von außen Respekt gezollt wird. Ich finde es eine sehr schöne und eine sehr bereichernde Entwicklung.
Ich warte, bis ich dran bin. Mit dem Beten habe ich Routine. Die Choreografie kenne ich mein Leben lang. Ich würde gern weinen, allen zeigen, dass auch mir so viel wehtut. Aber ich kann nicht weinen während einer Choreografie.
Eine Beerdigung auf einem Berg in Shaoxing, ca. 200 Kilometer von Shanghai entfernt. Unter den Trauernden eine junge Frau, die in Deutschland geboren wurde. Die Tote ist ihre Großmutter. So beginnt der Debütroman »Wovon wir träumen« von Lynn Hirse.
Ma weint auch nicht. Das macht die Sache leichter. Seit ich ein Mädchen war, habe ich versucht, ihr alles nachzumachen. Jedenfalls in China. Das Beten, das Essen, den Shanghai-Dialekt. Sie war wie mein Kompass in dieser Welt. Wenn ich Dinge gemacht habe wie Ma, dann habe ich sie richtig gemacht.
Als ich dann angefangen habe, mit diesem Vorhaben einen Roman zu schreiben, war mir relativ schnell klar, dass es damit anfangen sollte, also mit einem Ende.
Lynn Hirse hat einen tastenden, reflektierenden Roman geschrieben, der sich mit ihrer eigenen Herkunft, Identität und Zugehörigkeit auseinandersetzt. Wie ihre Ich-Erzählerin wurde sie in Deutschland geboren. Ihre Mutter ist Chinesin, die ihr Land in den 1980er Jahren verlassen hat. Bei der Beerdigung ihrer Großmutter auf dem Berg in Shaoxing fragt sich die Protagonistin, was dieser Verlust für sie bedeutet.
Sie fragt sich vor allem, in welcher Hinsicht das eigentlich ein Verlust für sie ist. Inwiefern ihr Leben in Deutschland etwas mit dem Leben der Großmutter noch zu tun hat oder zu tun hatte. Und unweigerlich gelangt sie dann natürlich auf diesem Weg auch zur Geschichte ihrer Mutter.
Ma hat die meiste Zeit der vergangenen 30 Jahre 8569 Kilometer entfernt von ihrer Mutter verbracht. Luftlinie. Ich bin mir sicher, dass sie nie über das Warum geredet haben. Das Warum bist du gegangen? Es gibt darauf keine einfache Antwort. Auch das klassische in der Hoffnung auf ein besseres Leben passt nicht so recht. Die meisten Menschen haben Hoffnung auf ein Leben, das besser ist als das ihrer Eltern. Ma hätte in China ein besseres Leben haben können, aber sie wollte vor allem ein anderes.
Lin Hirse erzählt in »Wovon wir träumen« von ihrer Mutter, die in China aufwuchs und nach anfänglicher Fabrikarbeit eine Dolmetscherausbildung als Ausweg aus der ideologischen Bevormundung und einer vorgezeichneten Biografie sah. Doch es ist vor allem ein Roman über eine Mutter-Tochter-Beziehung, in der die unterschiedliche Sozialisation immer wieder zu Konflikten führt.
Bevor Ma und ich uns streiten, verlässt immer eine von uns den Raum. So können wir uns einreden, fast nie gestritten zu haben. Ich habe das Gefühl, dass es früher häufiger Ma war, die gegangen ist. Jetzt gehe meistens ich, nicht nur aus dem Zimmer, sondern zum Bahnhof oder in die eigene Wohnung. Wir lassen Zeit vergehen und irgendwann treffen wir uns wieder und sprechen über etwas anderes.
An zentraler Stelle im Buch kommt es dennoch zu einem schlimmen Streit. Die Mutter wirft ihrer Tochter vor, keine echte Chinesin zu sein. Familie sei ihr egal. Ein Vorwurf, der die Ich-Erzählerin unerwartet und hart trifft.
Alles, was ich mein Leben lang versucht hatte, richtig zu machen, wurde in diesem kurzen Moment wertlos. Oder alles, was ich je falsch gemacht hatte, wog plötzlich schwerer als jede meiner Bemühungen, das Richtige zu tun.
Tatsächlich ist das auch eine große Verletzung, weil es eben um eine ganz direkte Aberkennung eines Teils ihrer Identität geht, um den sie ja selber so sehr ringt und bei dem sie sich selbst vielleicht gar nicht so richtig sicher ist, ob die Mutter vielleicht nicht auch recht hat, wenn sie das sagt. Nicht unbedingt mit dem Punkt, dass Familie ihr egal sei, aber schon mit dieser Aussage, dass sie eben keine richtige Chinesin ist, weil sie natürlich auch die Frage stellt, ja, was ist denn das eigentlich?
Die Suche nach der eigenen Identität als Leidensgeschichte zu erzählen, würde der Vielfalt ihrer Erfahrungen nicht gerecht, sagt Lin Hirse. Diskriminierungserfahrungen fließen nur sehr subtil in ihre Erzählung ein. Absichtlich unterläuft sie Erwartungen, die an postmigrantische Geschichten häufig gestellt werden. In einem Brief an die Mutter schreibt ihre Ich-Erzählerin:
Sie werden unsere Geschichte immer anders erzählen. Als gehörte sie mehr ihnen als uns. Es ist dann eine Geschichte von Wurzeln und nicht von Händen und Füßen. Eine von der Suche nach dem besseren Leben, von Zerrissenheit, von einer ewig unvollständigen Existenz. Eine Geschichte vom Fehlen statt Fülle, von Traumata und nicht von Träumen. Ich hasse diese Erzählungen. Und ich liebe die, in denen es einfach um das gute Leben geht. Die Geschichten, in denen wir im Einzelnen ganz sind.
Geschichten vom Ankommen, von dem Bemühen, das Eigene in der Fremde zu finden und zu bewahren, sind mittlerweile sehr vielfältig geworden. Bücher, die Migrationserfahrungen direkt und unmittelbar schildern, stehen neben respektvollen Auseinandersetzungen mit der Elterngeneration, Schilderungen von Einwanderermilieus neben reflexiven Mutter-Tochter-Geschichten. Mit dem Begriff des Postmigrantischen verbindet Lena Gorelick den Versuch, die Reichhaltigkeit dieser Literatur zu thematisieren. Allerdings berge er auch die Gefahr einer Festschreibung.
Jeder Begriff macht eine Schublade auf. Es gab schon ganz viele Begriffe für diese Art von Literatur. Der Postmigrantische ist eben der neueste. Und um dem zu entgehen, bringt nur tatsächlich über die Werke und die Bücher zu sprechen. Was ist das Interessante und das Neue daran? Und nicht nur über den migrantischen oder auch postmigrantischen Anteil daran zu sprechen.
Geschichten vom Ankommen, neue Bücher über das Eigene in der Fremde von Ralf Gerstenberg. Es sprachen Frank Arnold, Cornelia Schönwald und Tonio Arango. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Jan Fraune, Redaktion Dorothea Westphal.